Hallo zur heutigen Sendung des anarchistischen Radios. Dieses Mal geht es um die Situation in den griechischen Gefängnissen. Ihr hört nun einen Mitschnitt einer Veranstaltung vom 8. November, die im Rahmen der Antiknast-Tage in Wien stattgefunden hat. Die Aufnahme ist leicht gekürzt, das betrifft aber nicht den Inhalt. Beispielsweise haben wir ein Video herausgeschnitten, da es sehr schlecht verständlich war. Und wie ihr hören werdet, hat Sven, der Vortragende, selbst recht gut beschrieben, was in dem Video zu sehen ist. Wie gesagt, der Vortragende ist Sven Wegner. Er wird am Beginn der Aufzeichnung selbst ein paar Worte zu seiner Person sagen. Inhaltlich geht es um die Einführung der Hochsicherheitstrakte in griechischen Knästen, um verschiedene Gefangene, zum Beispiel Kostas Sakas und Xyros Christodoulos, um die Funktion der U-Haft als Präventivstrafe, um den Widerstand innerhalb und außerhalb der Gefängnisse und so weiter. Aber hört einfach selbst.
Dann hallo an alle. Cool, dass ihr seid jetzt ein bisschen später geworden, aber cool, dass ihr da seid. Mein Name ist Sven, steht da oben auch. Bin von der Gruppe Außer Kontrolle, schreibe ab und zu Artikel, die sich so meistens um diese Thematik, um Haft oder Repression drehen. Ich bin seit circa 4 Jahren regelmäßig in Griechenland unterwegs, habe dort auch Kontakte zu verschiedenen politischen Aktivistinnen und Anwältinnen. Im letzten Jahr, etwa um die Zeit, war ich unterwegs mit Leuten von der Roten Hilfe und von einem Kollektiv aus Dresden. Wir haben so eine Veranstaltungsreihe gemacht zu der kriminellen Vereinigung, Antifa-Sportgruppe, die wird so genannt von den Ermittlungs- oder wurde so genannt von den Ermittlungsbehörden. Im Vergleich mit dem griechischen 129er-Verfahren, was die Anti-Goldminen-Proteste angeht, der Paragraph heißt dort 187. Im vergangenen, diesen April, war ich dann nochmal dort, wegen dem Antifa-Kongress in Athen und habe dann wieder mit so Anwälten und so ein bisschen rumgehangen und über die Situation geredet und habe da von den Haftverschärfungen natürlich schon im Vorfeld ein bisschen was gehört und hab die da so ein bisschen ausgequetscht. Habe aber dann auch über die Verfasstheit der Justiz im Allgemeinen und generell die Situation in den Haftanstalten versucht, mich da schlau zu machen. Meine Gesprächspartnerin waren unter anderem Anwältin von dem Rechtsobservatorium für die Einhaltung der Menschenrechte der Gefangenen, die Initiative der Anwälte für die Freiheit und Aktivistin des Gefangenen-Solifonds Tamayo. Außerdem war ich bei Veranstaltungen zu diesen Haftverschärfungen, damals noch geplant, jetzt schon Umsetzen begriffen, und auf Demos gegen diese Hochsicherheitsgefängnisse. Im Juni 2014 wurde mit 52 zu 48 Stimmen diese geplanten Sicherheitsbestimmungen oder Haftverschärfungen im Parlament beschlossen. Das passierte unter dem Premier Antonis Samaras. Die linksradikale Bündnispartei Syriza hat versucht, das in letzter Minute noch zu verhindern oder diese Novelle zu verschieben. Das war allerdings vergeblich. Es haben etwa, ich glaube, es waren 100 Parlamentarier von 300 waren überhaupt anwesend, weil diese doch recht wichtige Entscheidung wurde eigentlich in eine unübliche Zeit für solche Entscheidungen gelegt, mitten in die traditionelle Sommerpause in Griechenland, in der eigentlich gar nichts läuft, also sowohl im Parlament als auch auf den Straßen. Und kann so durchaus auch als Kalkül der Regierung angesehen werden, um diese neuen Maßnahmen umzusetzen. Um auf meinen Vortrag zu sprechen zu kommen, zu dem Vortrag selber. Ich habe den in so 4 grobe Punkte gegliedert, wie schon in dem Aufruf stand. Zum einen die U-Haft und die U-Haft im Speziellen als Präventivstrafe in Griechenland. Dann zu den aktuellen Haftverschärfungen, die Haftbedingungen im Allgemeinen und natürlich den Widerstand dagegen. Ich gehe hier so ein bisschen beispielhaft auf den sicherlich unter den Anarchisten und Anarchistinnen bekannten Fall Kostas Sakas ein. Der sorgt jedenfalls für großes Aufsehen, dieser Fall, das ist er übrigens. Er wurde wegen vermeintlicher Mitgliedschaft in einer unbekannten terroristischen Vereinigung, die noch keine Straftaten begangen hat, und illegalen Waffenbesitz angeklagt, nachfolgend dann wegen der Mitgliedschaft in der Verschwörung der Feuerzellen, die der griechische Staat als terroristische Organisation einstuft. Sakas wurde zusammen mit Alexandros Mitrousias, seinem Genossen, im Athener Stadtteil Nea Simni am 4. Dezember 2010 beim Verlassen einer Lagerhalle, die als Waffendepot benutzt wurde, verhaftet. Zu diesem Vorwurf illegaler Waffenbesitz hat sich Sakas bekannt, also sowohl er als auch sein Genosse. Jedoch bestreitet er und auch bereits inhaftierte Mitglieder der Verschwörung der Feuerzellen seine Mitgliedschaft bei der Gruppe. Das ging sogar so weit, dass sie ihn angefeindet haben. Der eigentliche Skandal bei in diesem gesamten Fall ist, dass Sackers 31 Monate ohne ein Gerichtsurteil in Untersuchungshaft gesessen hat. Das ist ein klarer Verstoß gegen die griechische Verfassung. In dem Artikel 6 der griechischen Verfassung heißt es, dass die Untersuchungshaft nicht länger als 12 Monate und in Ausnahmefällen 18 Monate betragen darf. Dies gilt auch, wenn die Hauptverhandlung nicht abgeschlossen ist. Das heißt sozusagen, wenn die Verhandlung noch läuft, kannst du trotzdem entlassen werden, wenn spätestens diese Obergrenze erreicht ist. Dass Sackers so lange in Untersuchungshaft befand, ist eigentlich eine gängige Praxis in der griechischen Justiz. Oft wird nach dem Erreichen der ersten 18-Monatsfrist dann dieses Delikt, was begangen wurde, wird dann ein zweiter Haftbefehl für ein zweites Delikt, deren Erkenntnisse aber schon zurückliegen. Also sozusagen wird dieses eine Verfahren nochmal aufgesplittet in zwei Verfahren, um dann sozusagen ihn nochmal inhaftieren zu können. Also Erkenntnisse, die während des ersten Haftbefehls bereits vorlagen, werden dann nochmal benutzt, um das aufzusplitten. Dadurch kommt es nicht nur zu der Zergliederung, sondern vor allem auch zum Verschleppen von Verfahren. Ziel und Interesse der Justiz ist, die U-Haftreform der 80er Jahre zu umgehen und damit quasi diesen vorstrafenden Charakter von einer Untersuchungshaft zu bewahren. So ist es auch in seinem Fall passiert. Wie gesagt, erst wurde er eine Mitgliedschaft in der SPF, also in der Verschwörung der Feuerzellen, beschuldigt und nach 18 Monate inhaftiert. Nach Ablauf dieses Zeitraums kamen dann die Ermittlungsbehörden wieder auf die Idee, ihn wegen 160 Bomben- und Brandanschläge, die der Verschwörung der Feuerzellen zur Last gelegt werden, ihn erneut zu inhaftieren. Für weitere 12 Monate. Es waren auch alles Erkenntnisse, die bereits bei dem ersten Haftantritt vorlagen. Er wurde also faktisch zweimal hintereinander für den gleichen Tatvorwurf inhaftiert. Unter dem Druck des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gab es 1996 zwar ein Gesetz, das das Aufbrechen in solche Einzelfälle verhindern sollte. In der Praxis sieht das natürlich anders aus. Etwa 2/3 aller inhaftierten Griechenland sitzen in U-Haft. Ziel dieses Gesetzes war natürlich, die Justiz irgendwie zu zwingen, diese 18 Monate einzuhalten, aber ja, die Realität, wie gesagt, ist eine ganz andere. Was diese Praxis dann für Beschuldigte bedeutet, liegt ja ein bisschen auf der Hand. Ne? Das ist so, durch das Verschleppen von Verfahren entsteht ein hoher finanzieller Aufwand, was Anwaltsbetreuung angeht, eine hohe psychische Belastung, du bist ja weg von deinen Freunden, du bist weg von deinem sozialen Umfeld. Sackers selber ist, um dagegen zu protestieren, in Hungerstreik getreten. Er hat in seinem Hungerstreik, der 38 Tage ging, 15% seines Körpergewichtes verloren und wurde eigentlich nur aufgrund von öffentlichem Druck entlassen und musste eine Kaution von 30.000 Euro hinterlegen, die auf Soli-Veranstaltungen innerhalb von, ich glaube, 10 Tagen zusammengekommen sind. Sackers ist zugute gekommen, dass natürlich die mediale Aufmerksamkeit sehr hoch war. Menschen mit ähnlichen Fällen, denen aber dieses öffentliche Interesse fehlt, dürfen anhand des enormen juristischen und finanziellen Aufwands wahrscheinlich schnell an diesen Umständen verzweifeln, resignieren. Dennoch gibt dieser Fall ja auch ein bisschen Hoffnung, weil eben so viel Interesse da war daran und weil es nicht widerspruchslos hingenommen wurde. Ein Zitat von einer sogenannten Bürgerjournalistin, das sind so aus dem Radio, die sind so entstanden im Zuge der Krise als eine Art Selbstverwaltungsstruktur, um sich zu informieren, jenseits von den Mainstream-Medien, von Theodora Oikonomidis. Sie sagte, heute ist es Kostas Sackers, der gefangen gehalten wird und es bricht mir das Herz, dass sich ein junger Mann zu Tode hungert, weil er ohne Gerichtsurteil im Gefängnis sitzt. Aber ich weiß auch, dass es morgen genauso gut mich treffen könnte. Also ich nehme dieses Zitat sozusagen stellvertretend für die ganzen Proteste, die da ringsherum stattgefunden haben. Es kam ganz Europa zu Protesten deswegen. Also ich finde es vor allen Dingen bemerkenswert, dass jemand, der wegen Terrorismus angeklagt wird, in der Bevölkerung so einen hohen Zuspruch bekommt. Ich würde jetzt sagen, in deutschen Verhältnissen wäre das unmöglich. Sackers ist mittlerweile untergetaucht. Mittlerweile gibt es ja diese Haftverschärfung, die sind durchgesetzt. Sackers ist ja im Untergrund. Nach diesem Beispiel ist natürlich die Frage irgendwie im Raum, woher kommt denn überhaupt diese Tendenz dahin, U-Haft als so, also so aufzusplitten und als vorstrafenden oder diesen vorstrafenden Charakter, woher kommt der? Die Ursachen hierfür liegen in der Geschichte der griechischen Strafprozessordnung. Die geht bis auf das Jahr 1834 zurück. Der deutsche Rechtsprofessor Georg Ludwig von Maurer verfasste diese für Griechenland gültige Strafprozessordnung. Von Maurer war in den 1830er Jahren Präsident des Oberbayerischen Landrats und wurde 1831 zum lebenslänglichen Reichsrat des Königreichs Bayern ernannt. Er begleitete den 16-jährigen Prinz Otto, Sohn König Ludwigs I., nach Griechenland. Dieser wurde durch die Beschlüsse der sogenannten Londoner Konferenz im Jahr 1832 durch Großbritannien, Frankreich und Russland zum ersten König des neuen Königreichs Griechenlands ernannt. Das geschah alles, nachdem diese drei Großmächte die Osmanen aus Griechenland vertrieben hatten. Die neu installierte Strafprozessordnung kann als Kind der Aufklärung betrachtet werden. Die ähnelt im Wesentlichen dem Code d'Instruction Criminelle von 1808 aus Frankreich. Mit dieser Strafprozessordnung wurde die kategorische Untersuchungshaft eingeführt und mit unter anderem mit einer eventuellen Fluchtgefahr begründet. Das zieht sich bis heute durch. Im Artikel 207 der damaligen Strafprozessordnung heißt es, Personen, welche innerhalb des Königreiches ihren ordentlichen Wohnsitz haben und hinreichend im Besitz liegender Güter oder durch ein Gewerbe angesessen sind, sollen während des Vorverfahrens nur im Falle eines Verbrechens verhaftet werden. Diese Regelung galt für alle Straftaten mit einer lebenslangen bzw. Zuchthausstrafe von 5 bis 20 Jahren. Allerdings gegen Vorbestrafte, Vaganten, Ausländer, Flüchtlinge und um eine Beredung mit Mitschuldigen zu verhindern, durfte eine Haft auch im Falle von einfachsten Vergehen verhangen werden. Durch diesen Fakt gab es bei der Geburt der modernen griechischen Rechtsprechung sozusagen kein einziges Moment der Unschuldsvermutung. Die Regelung fand dann Anfang der 50er Jahre, also 1950, durch die Aufnahme des Artikels 282 Eingang in die griechische Nachkriegsstrafprozessordnung. Jetzt wurde diese Verfahrensweise, jemanden in U-Haft zu stecken, durch die hohe Strafe begründet. Und das wurde gekoppelt an die, ich habe eine hohe Strafe, also ist die Fluchtgefahr viel höher. Also eine U-Haft-Kopplung an das Strafmaß. Also nicht an die reelle Fluchtgefahr. Außerdem wies der damalige Generalstaatsanwalt Boropoulos ausdrücklich auf die Besänftigung der aufgebrachten Massen bei einer zu erwartenden hohen Strafe hin, sozusagen, dass man die betreffende Person, die sich schuldig gemacht hat, schon mal vorsorglich in den Knast sperrt. Also wies auf den auf die besänftigende Wirkung der U-Haft hin. Bereits im Jahr 1975, also im Folgejahr des Sturzes der Militärjunta, also wir müssen uns vor Augen halten, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, seit Besetzung durch die Deutschen, in Griechenland eine Militärjunta bis 1974 geherrscht hat, wurde die maximale Dauer der Untersuchungshaft, wie zuvor bereits erwähnt, auf 18 Monate festgelegt und dann in die neue griechische Verfassung eingeschrieben. In den Folgejahren wurde darauf hingewiesen, dass das Verhängen eines Untersuchungshaftbefehls nicht mit der Tat schwer in Zusammenhang zu bringen ist, sondern mit der realen Fluchtgefahr. Allerdings ist dann erst Anfang der 80er Jahre eine konkrete Novelle von diesem Untersuchungshaftgesetz geschehen, sodass es dann erst im Jahr 1981 wirklich Einzug gehalten hat. Das Gesetz ist dann so gekoppelt an so weitere Maßnahmen wie zum Beispiel minder harte Maßnahmen, nennen die das dann, Ausreiseverbote, tägliche Meldepflichten bei Polizeiämtern und so weiter. Ich habe erst eine falsche Zahl genannt, ne? Zwei Drittel habe ich gesagt, das ist ein Drittel. Ein Drittel der Inhaftierten, Gesamtinhaftierten sind U-Haft-Inhaftierte. Zwei Drittel davon kommen aus dem Ausland. Die Tendenz jetzt besonders in Zeiten von so Wirtschaftskrise hat das Strafbedürfnis schon gesteigert, was solche Sachen wie Wirtschafts- und Steuerdelikte angeht und Korruptionsdelikte angeht. Es gibt mittlerweile Haftverordnungen oder Haftbefehle ohne jegliche Vorladung des Beschuldigten. Und alle werden eigentlich mit einer eventuellen Fluchtgefahr begründet. Das könnte man sagen, na gut, das geht ja dann sozusagen gegen Leute, die irgendwie Steuerbetrug gemacht haben und gegen Leute, die korrumpiert sind oder Korruptionsskandale haben. In Griechenland sieht die Realität aber anders aus. Es trifft eigentlich vornehmlich den sogenannten, in Anführungsstrichen, den kleinen Mann. Also es gibt diese Rede von Keeping the Dead Man Alive zum Beispiel. Das heißt, wenn ein Familienangehöriger stirbt, behält man ihn weiter als mit der Anmeldeadresse, um die Rente weiter zu kassieren. Solche Geschichten. Und mittlerweile muss man sich auch professionelle Steuerprüfer zulegen, um seine Steuererklärung zu machen. Die kosten weit über 1.000 Euro und ist für viele Leute einfach gar nicht mehr leistbar. So gab es dann auch, kurz nachdem diese neuen Gesetze beschlossen worden sind, kam es dann zu zwei großen Skandalen. Da wurde einmal eine fast 80-jährige herzkranke Frau verhaftet und in U-Haft gesteckt, die dem Staat Steuern geschuldet hat. Und davor wurde eine über 90-jährige an Alzheimer erkrankte Dame festgenommen. Die hat 50.000 Euro Schulden gehabt und die Frau wurde tagelang gefangen gehalten, bis die Behörden dann irgendwann eingesehen haben, es gab einen riesen Presseskandal, einen riesen Medienskandal in Griechenland. Die Behörden mussten dann irgendwann auch einsehen, dass das ja irgendwie total gar keinen Sinn macht. Es ist eigentlich kaum vorzustellen, wie diese ältere Dame da untergebracht wurde, wird man dann, wenn ich später über die Haftbedingungen erzähle, auch noch sehen, was ich damit meine. So viel zu dieser, sag ich mal, geschichtlichen Verankerung dieser U-Haftstrafe. Ich würde jetzt zu den Haftverschärfungen sprechen. Da gibt es so zwei zentrale Punkte. Also als Aufhänger hat die griechische Regierung die Flucht von Christodoulos Xiros, ein Mitglied vom 17. November, einer marxistisch-leninistischen Guerillagruppe, die seit Zeiten der Militärjunta existiert, genommen. Auch der ist unter den oder konnte diese Haftbedingungen nicht mehr ertragen. Er hat bereits 2009 mit seinem Bruder Xavas Xiros eine Klage gegen die Haftbedingungen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. 2 Jahre nach seiner Inhaftierung, im Juli 2012, tauchten bei ihm erstmals Symptome auf, von einer schweren Allergie, Hautrötung, eitrige Ekzeme. Xiros wurde im unterirdischen Trakt des Korridalu-Gefängnisses inhaftiert. Das gleiche Gefängnis, in dem auch Kostas Sakas einsaß. Er durfte nur während seines Berufungsverfahrens an das Tageslicht. Nur während dieser Zeit haben sich seine Symptome gebessert. Und Ärzte wollten dort aber bei den Untersuchungen keinen Zusammenhang sehen zwischen der Unterbringung unter Tage, seinen Symptomen, seinen Allergien. Haben das sozusagen verleugnet, dass es da Zusammenhänge gibt. Natürlich, nach erneuter Kleingruppenisolation unter Tage brachen diese ganzen Symptome wieder aus. 2008 wurde er dann erstmalig mit einem allergischen Schock eingeliefert im Krankenhaus. Innerhalb der folgenden 15 Monate hatte er 12 weitere Schocks und zuletzt, also kurz vor seiner Flucht, wurde er mit erhöhten Dosen von Antihistaminika, also Antiallergika, Cortison und sogar Blockern, die bei Chemotherapien benutzt werden, behandelt. Langfristig ist es natürlich massivst also gesundheitsschädigend. Seine regelmäßigen Untersuchungstermine wurden erst eingehalten, als er sozusagen erneut Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingelegt hatte und die öffentlich gesagt haben, wir prüfen den Fall. Erst dann hat die griechische Regierung sozusagen darauf reagiert. Kurz vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft, also zu Beginn Januar 2014, Februar 2014, ergriff dann Xiros während eines Hafturlaubs schließlich die Flucht. Wenn du bei schweren Haftstraftaten mehr als 8 Jahre sitzt, bekommst du einen regelmäßigen Hafturlaub zuerkannt in Griechenland. So war die Regelung bisher. Ich glaube, erst 6 Tage. Ja, 6 Tage. Und das alle 2 Monate. Wie gesagt, das sind die alten Regelungen. Genau, das Land darfst du nicht verlassen. Und es gibt Meldepflichten, das gibt's schon. Also damit ist sozusagen dein Gebiet ja auch eingeschränkt, wenn du Meldepflichten hast. Gerade diese Flucht ist irgendwie, finde ich, interessant, um eine Brücke auch wiederum zu Kostas Sakas zu schlagen. Denn als erste Reaktion auf die Flucht von Xiros, von diesem Mitglied vom 17. November, wurde Sakas erneut inhaftiert unter fadenscheinigen Begründungen. Er musste aber diesmal nur für wenige Tage in U-Haft, weil selbst der Staatsanwaltschaft diese Inhaftierung zu wackelig war oder zu wackeligen Beinen gestanden hat. Eine zweite Reaktion folgte dann später. Nach anwaltlichen Angaben gab es etwa 70 Hausdurchsuchungen in Griechenland. Die betrafen jedoch nicht von Xiros das politische Umfeld oder familiäre Umfeld, also nicht nur, sondern vor allen Dingen anarchistische Strukturen, die eigentlich ideologisch nichts mit ihm zu tun haben. Also ein Großteil von denen hatte gar keine Bezugspunkte zu ihm. Dina Katsia, eine Anwältin, mit der ich geredet habe, die auch Mitbegründerin von diesem Rechtsobservatorium für die Einhaltung der Menschenrechte der Gefangenen ist, meint dazu, dass es sich lediglich um politischen Terror handelt. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Kern von dem, was dann das familiäre Umfeld von Xiros zugetroffen ist oder zugestoßen ist. Drei seiner Brüder, Vasilis, Nikos, Dimitris und sein Neffe, Triandafilos, die wurden ohne jegliche richterliche Anordnung zu Hause abgeholt und inhaftiert von Polizeieinheiten. Außer Nikos, dem einen Bruder, kam es bei allen zu körperlichen Misshandlungen. Den Aussagen von ihren Anwälten zufolge wurden die Leute in spezielle gepolsterte Zellen gepackt und dort hin und her gestoßen und geschlagen. Die Polster sollten unter anderem dazu dienen, um Verletzungen, also wahrscheinlich scharfe Kanten und so, um diese Verletzungen zu vertuschen oder sichtbare Verletzungen nicht zuzulassen. Außerdem gibt es Zeugenaussagen, in denen davon die Rede ist, dass die Beamten gesagt hätten, während die Telefone geklingelt hatten, weil natürlich die ganzen Anwälte und Anwältinnen angerufen haben, dass die Bullen ständig gesagt haben, ja, geht nicht ran, das sind ihre Anwälte. Also alles ohne richterlichen Beschluss. Ich sage das nicht, weil ich das irgendwie reformistisch meine. Ich sage das nur, um zu beschreiben, was da für ein Zustand herrscht. Griechenland nennt sich immerhin noch Demokratie. Dimitris Xiros musste nach seiner Freilassung sogar, also ein anderer Bruder, der musste nach seiner Freilassung sogar stationär im Krankenhaus behandelt werden. Soweit mir bekannt ist, half aber diese ganzen Geschichten, sowohl dieses anarchistische, den anarchistischen oder anti-autoritären Raum auszuforschen, als auch die Gewaltanwendung gegenüber seinem familiären Umfeld, bisher nichts. Xiros ist immer noch auf freiem Fuß. Also Christodoulos Xiros. Aber so wie ich gehört habe, ist sein Bruder Savas, hat jeglichen Ausgang verweigert bekommen. Der hat keinen Hafturlaub mehr. Ich finde dieses Zusammendenken dieser beiden Fälle von Kosasakas und Christodoulos Xiros, wenn man das zusammendenkt in der Logik der griechischen Justiz, macht es für mich durchaus Sinn. Denn es geht hier nicht rein um das Aburteilen von sozusagen einem Strafdelikt. Das ist eine Form politischer Justiz. Und ich würde sogar so weit gehen, dass der judikative Weg der Aufstandsbekämpfung. Denn damit erzeugst du natürlich, mit diesem Vorgehen erzeugst du natürlich ein enormes Maß an Angst und Verunsicherung. Ja, dieser andere Grund für dann die Diskussion um die Haftverschärfung können durchaus als die EU-Ratspräsidentschaft gesehen werden. Denn damit verpflichtet sich Griechenland ja auch dem sogenannten Stockholm-Programm, was ganz oben auf der Agenda den Kampf gegen den Inlandsterrorismus stehen hat. Der damalige Amtsinhaber des Ministeriums zum Schutze des Bürgers, was ich glaube im Jahr 2008 gegründet wurde, im Zuge dieser Aufstände in Griechenland nach der Ermordung von Alexandros Grigoropoulos, der polterte damals, dass alle Terrorangeklagten wieder zurück in Haft gesteckt werden sollen. Das Justizministerium sagte damals, dass sie innerhalb von 100 Tagen Hochsicherheitsgefängnisse bauen wollen, um die Leute dort alle einzufärchen. Der geografische Dreh- und Angelpunkt von dieser Diskussion war und ist Domokos. Das ist ein ganz kleiner Ort, ein ganz kleines Dorf. Etwa 120 Kilometer von Griechenland, nördlich von Griechenland, also Richtung Thessaloniki, von Athen, sorry. Hier sind jetzt mittlerweile, also das waren so die letzten Meldungen, sind mittlerweile diese geplanten Hochsicherheitsgefängnisse im Bauen. Also die wollten dort einen Spezialtrakt anbauen und spezielle Isolationszellen installieren. Dafür wurde der Knast jetzt schon teilweise leergeräumt. Diese Typ-C-Isolationszellen, diese Spezialzellen, die sollen so konstruiert sein, dass sie auch in anderen Gefängnissen leicht adaptierbar sind. So kann es dann auch vorkommen, dass zum Beispiel nicht nur da in Domokos, sondern auch in Larissa, wo viele Leute von der DHKPC sitzen, aber auch kämpfende anarchistische Gefangene wie Spiros Stratoulis, dass auch dort solche Zellen entstehen und die Leute dort isoliert werden voneinander. Das war zu der Zeit, wo ich gefragt habe, gar noch nicht klar. Ne, das sind ja ganz aktuelle Entwicklungen. Es konnte sozusagen nur vermutet werden, dass sich dann an Stammheim, an den F-Typen, an Fiers, an solchen Geschichten, H-Blocks und so, diese ganzen Sachen, da orientiert wird und sich dem europäischen Standard angepasst wird. Außerdem sollen dann Wachhabende, die die Außenanlagen beschützen, nicht mehr Justizbeamte sein, sondern Polizeieinheiten. Das lässt dann natürlich viele, viele Aktivisten und Aktivistinnen hellhörig werden, weil das sind meistens Leute, die, das ist ja vielen, denke ich, bekannt, aktiv oder passiv die Goldene Morgenröte unterstützen. Also die Faschisten in Griechenland. Und die sind natürlich auch für ihre Brutalität auf Griechenlands Straßen bekannt, weil wenn du denen in die Finger fällst bei einer Demo, schlagen die dich halb tot. Das heißt dann, dass sowohl das Justizministerium als auch das Ministerium für die öffentliche Ordnung Zugriff auf den Knast hat. Es ist jetzt nicht eine richtig große Neuerung, weil vorher schon gang und gäbe war, dass du als Bulle gewechselt bist. Wenn du keinen Bock mehr hattest, Einsatzbulle zu sein, bist du gewechselt und hast was als Justizvollzugsbeamter gemacht. Allerdings würde ich das schon als eine neue Qualität beschreiben, hinsichtlich solchen Sachen, die sich ja ein bürgerlich-demokratisch verfasster Staat immer groß auf die Fahnen schreibt, Gewaltenteilung. Weil hier zum ersten Mal in Griechenland, oder naja, zum ersten Mal, zum ersten Mal seit der Militärjunta diese Gewaltenteilung faktisch gesetzlich unterminiert wird. Weiterhin bedarf es dann nur einer staatsanwaltschaftlichen Erlaubnis, dass Aufstandsbekämpfungseinheiten wie die MAT, also die MAT oder die ECAM, das ist so eine Art GSG 9 von Griechenland, also für, was ist, wäre das hier in Österreich? GSG 9 ist das allen Begriff. So eine Antiterror-Einheit, so, ne? Dass die innerhalb der Gefängnisse eingesetzt werden können, nur mit staatsanwaltschaftlicher Erlaubnis, muss kein Richter absegnen. Und die können dann für auch Zellendurchsuchungen für alles benutzt werden. Wie das Gesetz jetzt sozusagen im Detail aussieht, mit diesen Kategorisierungen von A, B, C Gefangenen, in die Kategorie A fallen im Prinzip alle Verbrechen ohne Gewaltanwendung. Also solche Sachen wie halt Betrug und Diebstahl und solche Geschichten. In die Kategorie B können dann, so als vielleicht plastisches Beispiel, eben diese Leute, die jetzt aktuell wegen den Anti-Goldminen-Protesten den 187er, die kriminelle Vereinigung dran haben, kategorisiert werden. Und die sehr interessante Kategorie ist sozusagen die mit den krassesten Haftbedingungen, ist die Kategorie C. Also absteigen nach A, B, C werden die Haftbedingungen immer schlimmer, sich das vielleicht im Kopf zu halten. Innerhalb dieser Kategorie C gibt es zwei Unterkategorien. Die erste betrifft alle, die mit der terroristischen Vereinigung angeklagt sind, also nach Paragraf 187a der Strafprozessordnung. Und alle, die der kriminellen Vereinigung angeklagt sind, in Tateinheit mit Mord, Raub, Erpressung, Gewalt, Waffengewalt und so weiter. Das betrifft nicht nur Beschuldigte oder Leute, die bereits verurteilt sind, sondern auch Leute, die nur unter Verdacht stehen, werden dort einkategorisiert. Wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, Typ C Isolationszellen kommt von diesem Typ C. Das heißt, die Leute werden in diesen Typ C Isolationszellen sitzen. Es betrifft weiterhin alle Gefangene, die als Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Gefängnis gelten. Die Kategorie C gilt 10 Jahre, dann kommt es zu einer Haftprüfung, die alle 2 Jahre neu prüfen soll, ob die Person weiter in dieser Isolationskategorie bleibt oder nicht. So lange, bis die Strafe verbüßt ist. Diese Kategorisierung ist für die Staatsanwaltschaft zwingend. Das heißt, hat jemand einen 187er mit Gewaltdelikten oder ein 187a-Verfahren dran, muss die Staatsanwaltschaft diese Kategorie fordern. Neben den Leuten so aus der organisierten Kriminalität, Rotlicht, Menschenhandel und so weiter, trifft es vor allen Dingen dann die Leute aus den bewaffneten Kämpfen. Also nicht nur der 17. November, sondern auch Verschwörung der Feuerzellen, auch den revolutionären Kampf. Die zweite Kategorie, hier kommen alle rein, die auch für Gefährdung und Sicherheit der Ordnung innerhalb der Haftanstalt beschuldigt werden oder als solche gelten, also alle rebellischen Gefangenen im Prinzip, die organisieren und Aufstände anzetteln, alle mit Haftstrafen ab 10 Jahren. Ich habe mir sagen lassen von den Anwälten, das ist eine große Menge, also der Großteil der griechischen Gefangenen bekommt Strafen über 10 Jahre und alle, die wegen eines Verbrechens innerhalb vom Knast beschuldigt werden. Jeder oder jede, die schon mal gesessen hat oder Erfahrung hat mit Leuten im Knast, weiß, wie easy das ist, im Knast ein Verbrechen zu begehen, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse ja zugespitzt im Knast stattfinden und du dich unter Umständen wehren musst. Aber es sind jetzt nicht nur Gewaltverbrechen damit gemeint, sondern auch der Besitz von zum Beispiel Waffen, selbstgebaute Messer. Und das hat jeder. Diese Unterkategorie gilt dann 4 Jahre und wieder diese 2 Jahre Haftprüfung. Ich komme jetzt zu der praktischen Umsetzung. Im Prinzip hat es der Gefängnisdirektor in der Hand. der schickt die Häftlingsakte an das Justizministerium, das in Athen sitzt. Die Oberstaatsanwaltschaft Athen kann auf diese Akte zugreifen Und sie entscheidet dann, ob die Person Kategorie C ist oder nicht, oder in welche Kategorie die Person eingestuft wird. Der Häftling hat die Möglichkeit, Widerspruch dagegen einzulegen, innerhalb von 20 Tagen. Allerdings, und das ist irgendwie so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache, ich fand das ganz gut, weil das so ein bisschen verdeutlicht nochmal, dass der Justizminister dann wiederum auch Einspruch einlegen kann. So, ihr müsst euch sozusagen vorstellen, dass dann der Häftling, oder also die Gefangene, sieht sich dem Justizminister und der Justizbehörde gegenübergestellt. Man muss unter Umständen in 20 Tagen ohne anwaltliche Hilfe sich solcher, also schweren Vorwürfe erwehren. Das führt unter Umständen, ich würde mal das einfach so auf die Spitze treiben, ich würde sagen, einfach die Dinger gehen durch. Ich bin jetzt nicht informiert, ob bereits Gefangene kategorisiert worden sind, da ja gerade erst der Bau, also gerade erst gebaut wird. Wäre es ja auch Quatsch, die jetzt schon zu kategorisieren, wo sollen die dann hin? Diese Unterkategorie, diese zweite, die haben die Anwälte und Anwältinnen als besonders interessant gewertet oder als die wichtigste, gegen die man sich unumgänglich zur Wehr setzen muss, weil die betrifft den Großteil der Gefangenen alle, also auch nicht nur die politischen, auch, wenn man diese Unterscheidung machen will, auch die sozialen Gefangenen. Ich will noch hinzufügen, dass in dieser Kategorie C jeglicher Hafturlaub verboten ist. Das heißt, du sitzt knallhart bis zum Schluss deine Haft ab. Unter Umständen in Isolationshaft. Das heißt, unter Umständen bist du in der Kategorie C, sitzt du in Isolationshaft. Die Verlogenheit an dieser ganzen Geschichte um diese Hochsicherheitsgefängnisse, weil damit wurde das sozusagen bestätigt, also wurde Riesenangst geschürt, begründet, dass wir diese Hochsicherheitsgefängnisse bräuchten da in Griechenland. Der Bevölkerung wurde Angst gemacht vor den Terroristen und jetzt machen die einen Haufen Anschläge. Es gibt bereits seit mehreren Jahren Hochsicherheitsgefängnisse in Griechenland, und unter anderem Malandrino, glaube ich, und Nigreta. Also die sind schon da nach europäischen Standards. Was hier gemacht wurde, ist sozusagen durch so einen Taschenspielertrick die Isolationshaft in Griechenland eingeführt, die bis dahin nicht existiert hat. Um mal so einen Einblick zu geben, was es denn dann bedeutet, ne, was es jetzt schon eigentlich bedeutet, wenn ich in Griechenland im Knast sitze, zeige ich euch zwei Videos. Ein Häftling aus dem Korydallou-Gefängnis, Krankenhaus, also das, wo auch Sakkas und die Xavas-Brüder und so sitzen. Er allerdings im Krankenhaus berichtet regelmäßig über die katastrophalen Zustände in griechischen Gefängnissen mittels einem iPhone und der Kamera, die er da reingeschmuggelt bekommen hat, und das wird auch online gestellt. Es gibt bei Twitter, also einen Twitter-Account von ihm, der heißt www.twitter.com/Colastirio. Kannst dann auch, wenn es jemand interessiert, nochmal aufschreiben oder so. Der verfasst bewusst seine Sachen, die er twittert oder die er dann filmt, in englischer Sprache, damit es mehr Leute erreicht, damit es über die griechischen Grenzen hinaus bekannt wird. Was er zeigt und beschreibt, sind verdreckte, viel zu enge und vor Überbelegung nahezu platzende Zellen. So im Schnitt, das haben die Anwältin auch bestätigt, kommen auf 25 Quadratmeter 19 Häftlinge. Wenn man sich das ausrechnet, sind es etwa 1,5 Quadratmeter pro Häftling. Das ist jetzt was jetzt nicht unbedingt nur in Griechenland der Fall ist. In Frankreich hat man ähnliche Bedingungen, ist nur ein bisschen drunter noch Griechenland. Die haben auch berichtet von solcher Überbelegung, dass Leute teilweise auf den Fluren schlafen. Da werden dann nur Matratzen, im besten Fall Matratzen rausgeschmissen. Es gibt auch Leute, die nur auf Decken da pennen und nichts haben. Und es kommt dort auch unter den Gefangenen zu massiven Gewaltakten, das kommt durchaus auch vor. Dazu kommt noch ein Anstieg von Erkrankungen wie Tuberkulose, Hepatitis, eine hohe Rate an HIV-Infektionen durch intravenös verabreichte Drogen, also Heroin vor allen Dingen. Griechenland hat ein riesen Heroinproblem, schon seit den 70ern, fast jeder Familie. Das ist zurückgegangen, ist aber in Zeiten der Krise gibt es wieder einen Anstieg. Da gibt es verschiedenste Statistiken dazu. Dieser besagte Häftlingsaktivist, der hat selber, ist ja an Leukämie erkrankt. In seinem Video, was jetzt gleich kommt, also es ist auf Englisch, hat jemand Probleme mit Englisch verstehen? Dann beschreibe ich das mal kurz. Es ist auch von der Qualität her jetzt nicht so gut. Vielleicht ist es ganz gut, das mal zu beschreiben, was da drin vorkommt. Es kommt da drin zum Beispiel ein älterer Herr vor, der leidet an Diabetes. Und er berichtet davon, dass aufgrund von mangelnder Versorgung mit Insulin seine beiden Beine amputiert werden mussten. Und er sagt, Zitat, für mich gibt es überhaupt keine Hoffnung mehr. Diese Sache ist symptomatisch für das gesamte griechische Gesundheitssystem, das komplett kollabiert ist im Zuge der Troika-Diktate. Insulin ist einer der Stoffe, die am meisten fehlen, überall, also auch draußen. Nur im Knast könnt ihr euch, wenn es draußen schon fehlt, könnt ihr euch vorstellen, was für Zustände im Knast herrschen. Ein weiteres unfassbares Schicksal ereilte so einem Steuerschuldner, der in diesem Video vorkommt. Der wurde zu 8 Monaten Haft verurteilt und hatte einen Unfall innerhalb vom Gefängnis. Und aufgrund von mangelnder Versorgung, er hatte einen Unfall mit den Beinen, die wurden eingequetscht, aufgrund von mangelnder Versorgung werden die Beine jetzt amputiert. Er kommt für 8 Monate rein. Es wird nicht ganz klar, welche Summe er dem Staat schuldet, ja, aber Beine sind, glaube ich, nicht zu bezahlen. Und kriegt dafür die Beine amputiert. Er sagt, ich kam mit 2 Füßen für 8 Monate ins Gefängnis und komme nun ohne Füße wieder raus. Man könnte sagen, dass es hier Kannibalismus gibt. Das ist so seine zynische Bemerkung dazu. Ein weiterer Zellengenosse hat HIV/AIDS. Man sieht bei ihm schon die typischen blauen Flecke. Sein ganzer Körper ist davon übersät. Auch er bekommt natürlich eine mangelnde Behandlung. Eine Interferontherapie ist teuer, wird sich ein Knast nicht leisten wollen. Er ist im Endstadium der Krankheit, hat draußen 5 Kinder. Und dieser Häftlingsaktivist sagt selber, dass er keine Ahnung hat, ob er die jemals lebend nochmal sehen wird. Als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich man kennt das aus Skandaldokus über Zustände in osteuropäischen Knästen. An sowas habe ich mich irgendwie erinnert gefühlt, irgendwann Anfang der 90er oder sowas. Ne? Aber es ist Griechenland im Jahr 2014. Der Häftlingsaktivist stellt sich selber nochmal vor die Kamera und sagt dann selber sozusagen diese Frage, ob das menschenwürdige Bedingungen zum Leben sind. Natürlich nicht. Er sagt nein. Das Athener Gefängnis hat sofort auf die Veröffentlichung reagiert. Aber jetzt könnte man natürlich reformistisch annehmen, die fangen an, die Mängel zu beseitigen, zumindest oberflächlich, um Ruhe zu haben. Die haben aber Anklage gegen ihn erhoben, weil er illegal ein Telefon hat. Sein Anwalt hat der Presse gesagt, dass er gar keine andere Wahl hatte. Der hat vorher 100 Beschwerden geschrieben, die alle komplett ignoriert worden sind. Bisher hat sich aber keine Staatsanwaltschaft getraut, diesen Fall in die Hand zu nehmen. Also sie haben sozusagen versucht, Anklage zu erheben. Bisher traut sich da aber niemand dran, weil, so wie ich das mitbekommen habe, was ich gehört habe an Geschichten, der Zusammenhalt im Knast, also auch wenn es wie in jedem Knast zu Gewalttätigkeiten auch unter den Häftlingen kommt, ist der Zusammenhalt doch recht groß. Und wenn solche Sachen kommen, ist relativ absehbar, gerade in so einer Zeit mit so einer Spannung wegen diesen Verschärfung von Haftbedingungen, dass es da knallen wird, dass es wieder zu Haftrevolten kommt, die seit den 80ern normal sind in Griechenland. Ich zeige euch jetzt einfach das Video. Ich hoffe, es ist laut genug. Er fängt dann erst ein Stück später an mit Reden. Aber ihr seht hier sozusagen die Hygieneräume, die Waschräume und Toiletten von dem Gefängniskrankenhaus. Also teilweise gar kein Licht. Also man sieht es hier auf dem Bildschirm besser. Es sind überall schwarze Flecken, überall ringsrum. Es ist alles komplett verschimmelt und verdreckt. Auch das gibt so ein bisschen Aufschluss über die sogenannte Rechtsverfasstheit in griechischen Knästen. Man kann das so umschreiben als die letzten Stunden im Leben eines Gefangenen oder der Tod des Elia Carelli. Elia Carelli war ein albanischer Gefangener, der zu der Zeit, als ich da war, im April von Schließern ermordet wurde. Ich spiele einfach das Video ab, es ist ohne Ton, es sind nur Überwachungsaufnahmen sozusagen aus dem Knast. Und ich lese euch die Geschichte von ihm einfach mal ein bisschen vor, wie es so weit kam sozusagen. Elia Carelli, 42 Jahre alt, die Todesursache Herzstillstand, verursacht durch massive äußerliche Gewalteinwirkung. Der herbeigezogene Forensiker Minas Georgiades stellt eine Fraktur des Brustbeins, gebrochene Rippen, Extremitäten und Brandmale an den Händen fest. Sein ganzer Körper war übersät mit blauen Flecken. Die Brandmale könnten von Elektroschocks kommen und die weiteren Verletzungen wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Einsatz von Schlagstöcken verursacht, so Georgiades Urteil. Carelli hat eine sogenannte Gefängniskarriere hinter sich. Bereits die Betrachtung dieses Fakts für sich allein stellt den Erfolg von sogenannten Resozialisierungseinrichtungen in Frage. Von 1997 bis 2006 saß er schon einmal wegen Diebstahls im Gefängnis. 2007 wurde er wegen Raubes und versuchten Mordes zu 12 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt und in das Gefängnis von Malandrino überführt. Er war im Block B der Abteilung für arbeitende Häftlinge untergebracht. Dort sind Menschen untergebracht, die sich durch die Gefängnisleitung eine gute Führung bescheinigen lassen. Der gebürtige Albaner hatte ein eher schlechtes Verhältnis zu anderen albanischen Mithäftlingen gehabt. So fasst eine Anwältin die Meinung anderer Häftlinge zusammen. Darum sei es zu keiner Revolte gekommen. Der schlechte Kontakt zu seinen Mithäftlingen war wohl auch der Grund, warum er eine gute Beziehung zu den Schließern aufbaute und freiwillig arbeitete. Durch seine gute Führung und die Arbeit wurde auch seine Haftzeit verkürzt. Nun stand er kurz vor seiner Entlassung. Als seine Mutter in Italien starb, beantragte er einen Freigang, um der Beerdigung beiwohnen zu können. Sein Ersuchen wurde abgelehnt. Auch ein Antrag auf 6-tägigen Hafturlaub, der allen Inhaftierten jeden zweiten Monat gewährt werden muss, wurde abgewiesen. Bei schweren Straftaten müssen die Häftlinge mindestens 8 Jahre ihre Strafe verbüßen, bevor sie einen solchen Antrag stellen können. Im Regelfall wird diesem auch dann stattgegeben, wenn der Antragsteller kurz vor seiner Entlassung steht. Allerdings gewähren die Behörden bei Menschen aus dem Ausland selten bis nie einen solchen Freigang. Offiziell wird dies durch die erhöhte Fluchtgefahr begründet. Am 25. März griff Carelli während des Zählens und Einschließens den Wachoffizier Georgios Tsironis mit einem selbstgebauten Messer an und tötete ihn. Zuvor gab er dem Wachhabenden einen Zettel, auf dem er seinen Mord mit den Worten ankündigte: Habt ihr nicht genug von meinem Leben gehabt? Seit 1997 sitze ich ein. Warum habt ihr mich nicht meine Mutter noch einmal lebend sehen lassen? Warum konnte ich keine Familie gründen? Nun muss ich zwangsweise eins eurer Leben nehmen. Nach dem Mord wurde er festgenommen und vor die Staatsanwaltschaft geführt. Diese ordnete die Unterbringung in der Polizeistation von Itea an. Am Donnerstag, dem 27. März 2014, wurde er in das Gefängnis von Nigrita verlegt. Auf der griechischen Internetpräsenz von Indymedia tauchten bereits zu diesem Zeitpunkt Gerüchte auf, dass der Gefangenentransport in der Nähe der Stadt Lamia gestoppt wurde. Daraufhin hätten Beamte Carelli brutal zusammengeschlagen. 6.30 Uhr wurde er schließlich in eine videoüberwachte Spezialzelle für Ankömmlinge in der Haftanstalt von Nigrita gebracht. Im Regelfall geschieht dies nur wenige Stunden. Nicht so im Fall Carelli. Denn am darauf folgenden Morgen um 3:30 fanden ihn die Schließer bei einer Routinekontrolle letztlich tot in der Zelle. Der Forensiker Georgiades terminiert den Tod auf Donnerstag, also den Vortag, 23.30 Uhr. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen gegen alle diensthabenden Beamten ein. Während es anfangs noch hieß, dass sich der Häftling die ganze Zeit in seinem Bett in der videoüberwachten Zelle befunden hätte und von einer, Zitat, natürlichen Todesursache ausgegangen werde, widersprach der Präsident des Gefängnisses, Haris Konsolidis, am 2. April 2014 diese Aussage. Seinen Angaben nach soll Carelli für 2 Stunden in eine Zelle ohne Kamera geführt worden sein. Dort sei es dann zu den Misshandlungen gekommen, die schließlich zu seinem Tod führten. Der hohe Beamte beschuldigte insgesamt 9 Wachen. 7 von ihnen streiten die Vorwürfe bislang ab. Die beiden anderen Beamten gaben die Tat zu. 3 Beamte wurden inhaftiert. Konsolidis selbst befindet sich nach einem versuchten Selbstmord zurzeit in psychiatrischer Behandlung. Die aktuelle Situation ist jedoch unklar, da das mediale Interesse oder das öffentliche Interesse fehlt an dem Fall. Die mit den schweren Vorwürfen konfrontierten Beamten des Nigrita-Gefängnisses sagten aus, dass Carelli bereits bei seiner Ankunft mit Hämatomen übersät war. Dies würde die Gerüchte, die im Internet kursierten, stützen. Allerdings widersprechen die Beamten, die Carelli nach Nigrita transportierten. Sie meinen, dass die lokalen Wachhabenden ihn bei seiner Ankunft, Zitat, als brutal entgegengenommen hätten. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen und die erste Stellungnahme der griechischen Behörden zum natürlichen Tod Carellis deuten stark auf eine Vertuschung des Vorfalls hin. Dass die Justiz in Griechenland oft ganz eigene Wege geht, zeigen ja bereits die vorangestellten Fälle. Der Tod des Gefangenen gab den zugegebenen tragischen Auftakt für die Proteste gegen die Hochsicherheitsknäste. Und damit komme ich dann zum Ende meines Vortrags, zu dem 4. Teil sozusagen, ein bisschen vielleicht hoffnungsvoller, den Widerstand gegen diese Zustände. Es gab, wie gesagt, diesen Auftakt am 30. März in Nigrita. Da haben sie etwa 70 Personen insgesamt versammelt. Wie gesagt, war ich da gerade dort, habe so ein bisschen Fotos gemacht. Das ist so die eine Gruppe. Es waren verschiedenste Gruppen immer wieder vor dem Gefängnis. Zu sehen sind im Hintergrund mehrere Busse der griechischen Aufstandsbekämpfungseinheit MAT, Monada Apokatastis Taxis, also die Einheit zur Wiederherstellung der Ordnung, nennt die sich, und Zivilpolizisten. Es wurden Slogans gegen Gefängnisse gerufen, Feuerwerk abgebrannt, sieht man ja auf dem Bild. Ein interessanter Zwischenfall, den ich so jetzt nicht vermutet hätte. Die Gefängnisleitung hat ganz laut angefangen, Schlager abzuspielen. Griechische Schlager, damit die Gefangenen die Rufe von draußen nicht mehr hören. Daraufhin sind die Gefangenen ausgerastet, haben die Boxen versucht, irgendwie zu entfernen. Es gab dann so kurz einen Telefonkontakt nach drin, aber der wurde innerhalb von Minuten unterbrochen und waren komplett alle Leitungen tot sozusagen. Es konnte sich niemand mehr melden. Die letzte Meldung, die dann reinkam, ist, dass die sich darauf vorbereiten, dass jetzt eine Spezialeinheit kommt, eine Aufstandsbekämpfungseinheit, um da Ruhe zu machen. Also man hat halt schon gemerkt, dass das so, die Lage war angespannt und es hat durchaus einen Widerhall gegeben von dem, was draußen passiert ist, auch wenn es keine Riesenaktion war. Am darauf folgenden Wochenende kam es dann zu einer ersten großen Mobilisierung, die auch sehr spektrenübergreifend stattgefunden hat. Eine Sache, die in Griechenland so gar nicht so üblich ist, die ich eigentlich als sehr positiv bewerten würde. Etwa 500 Menschen kamen dann nach Domokos. Das ist sozusagen die Dorfstraße, die aus Domokos Richtung Knast führt. Den sieht man da so, man sieht ihn kaum eigentlich. Er ist rechts da hinten. Hier sieht man so ein bisschen eine Mauer da. Eigentlich sollten die Busse direkt dahin fahren und es sollte ein Protest vor dem Knast stattfinden. Allerdings haben die Aufstandsbekämpfungseinheiten die Busse direkt überholt, abgedrängt, den Weg dicht gemacht. Es gab dann sozusagen, ja, so sah dann diese Pattsituation ein bisschen aus. Da sieht man die Aufstandsbekämpfungseinheiten und ja, hier so ein bisschen ein Teil der Demo. Diese Bilder hier sollen sozusagen zeigen, welche unterschiedlichen Spektren dabei waren. Das ist hier von Alpha Kappa, der anti-autoritären Bewegung. Es war der anarchistische Raum da, aber auch Kommunisten wegen vor allen Dingen dem Bezug auf die türkischen revolutionären Gefangenen. Also es war für griechische Verhältnisse durchaus eine bunte Demo. Drin gab es dann die Ankündigung von Hungerstreiks. Die wurden auch durchgesetzt, allerdings nicht während ich da war, sondern dann später, August, ne? August, oder? Juli, August. An diesen sogenannten Karelos, also die Kollektiv-Hungerstreiks, nahmen 4.500 Gefangene teil, also so zumindest sagt es Tamayo. Das ist gut ein Drittel aller Inhaftierten und ist damit der größte Hungerstreik in der griechischen Geschichte. Zeitgleich kam es zu zu großen Demonstrationen. In Athen waren dann bis zu teilweise 2.000 Teilnehmerinnen. Ja, und an sich kam es immer wieder so zu Akten von Verweigerungen von Einschluss und wir bleiben auf dem Hof, was aber ich mir sagen lassen habe, jetzt nicht so das Barometer jetzt wäre für einen Aufstand oder so, weil das passiert wohl oft. Genau, nach diesen Enthüllungen durch diesen Knastaktivisten da im Gefängniskrankenhaus kam es auch zu diesem Medikamentenstreik. Also die Gefangenen haben das, was noch an Schmerzmitteln und so weiter da war, komplett verweigert, um zu sagen, ey, hier, wir verrecken hier drin bei lebendigem Leibe. Ihr müsst uns helfen. Es ist so ein bisschen. Das ist ein bisschen der Eindruck von dieser, das war so eine Mini-Demo für die Leute, die da im Medikamentenstreik waren. Auf dem Transpi war zu lesen, wir wollen ein Krankenhaus und keinen Höllenort. Und der Spruch am Anfang, der gerufen wurde, heißt so viel wie, unsere Leidenschaft ist stärker als ihre Zellen. Unsere Leidenschaft für Freiheit ist stärker als ihre Zellen. Finde ich eigentlich ganz schön, dass so ein Spruch, also das waren ja jetzt nicht die bösen Anarchisten oder so, das sahen ja relativ harmlos aus, die Leute. Finde ich ganz schön, dass so Leute sowas auch rufen. So, es bleibt so ein bisschen zum Schluss. Vielleicht das ganze Ding so ein bisschen abzuschließen. Bei dem Hungerstreik gab es so ein Komitee, was sozusagen für den Hungerstreik mobilisiert hat in den Knästen. Ich würde da noch ein Zitat vorlesen, dass obwohl die Hungerstreiks jetzt gerade ausgesetzt sind, das nicht bedeutet, dass die beendet sind. Zitat, stattdessen stellen wir unsere Stärke wieder her. und warnen das Ministerium, dass wir unter keinen Umständen die Errichtung eines griechischen Guantanamo in Domokos oder sonst irgendwo in Griechenland akzeptieren werden. Während einer Veranstaltung in Thessaloniki, wo ich war, hat Metrousias, der Genosse von Sakkas, per Telefon, gab so eine Live-Schaltung, und er hat einen Todesfasten angekündigt, sollte es dazu kommen, dass er die Isolationshaft bekommt, weil er gesagt hat, ich sterbe lieber, als lebendig begraben zu sein in den Isolationszellen. Also vielleicht auch nochmal aus einem Interview, was ich mit diesen beiden Anwälten gemacht habe, eine interessante, oder so ein Kommentar, wo ich den so ein bisschen auf den Zahn gefühlt habe, weil das sind ja schon, ich kann es einfach mal vorlesen, ich habe die gesiezt, eigentlich habe ich sie geduzt, für die Zeitung wurde es dann in sie umgeschrieben. Sie sind beide sehr kritische Anwältinnen. Kommen Sie nicht teilweise etwas widersprüchlich vor, dass Sie auf der einen Seite die bürgerlichen Rechte verteidigen und auf der anderen Seite darüber hinaus wollen? Was ich beide schon als, die eine als libertäre Kommunistin, die andere als Anarchistin sieht. Katja sagt daraufhin, für mich ist das nicht widersprüchlich, da ich finde, dass man auch das bürgerliche Recht benutzen kann, um gewisse Dinge zu erreichen. Es geht vielmehr um ein Zusammengehen von politischen und rechtlichen Argumenten. Wir wollen die grundlegenden Rechte, die die Menschen erkämpft haben, verteidigen. Meine Frage daraufhin lautete also, befinden Sie sich in einem reinen Abwehrkampf? Daraufhin antwortet Tazi, die andere der Anwältin, vor der Krise hätten wir in diesem Rechtssystem viel kritisieren können. Wir kritisieren es auch immer noch, doch jetzt ist es auch wichtig, einige rechtliche Errungenschaften zu verteidigen und sie später auszubauen. Also nur um diese Situation auch zu beschreiben. Ein weiterer Anwalt und Genosse hat gemeint, es geht ihm darum, Barrikaden im Recht und Barrikaden auf der Straße zu bauen. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, da ich dieses Stockholm-Programm erwähnt habe, was in dieser seit der EU-Ratspräsidentschaft von Schweden gilt. Selbst in dem für die jetzige EU-Ratspräsidentschaft gültigen Stockholm-Programm heißt es unter dem Punkt Terrorismus, dass Maßnahmen, die zur Terrorismusbekämpfung ergriffen werden, immer im Rahmen, Zitat, im Rahmen der uneingeschränkten Achtung der Grundrechte erfolgen, damit sie nicht in Frage gestellt werden können. Über den Realitätsgehalt solcher Formulierungen lässt sich sicher streiten. Es sei nur kurz auf die Sondergerichtbarkeit und Sonderhaftmaßnahmen gegen die Gefangenen in bewaffneten Gruppen der 70er und 80er Jahre hingewiesen. Und auch viele aktuelle Beispiele in Griechenland zeigen, die haben wir ja so ein bisschen gesehen, eine andere Praxis auf und hinterlassen daher mehr als nur ein flaues Gefühl. Ausnahmejustiz scheint hier an der Tagesordnung zu sein, denn nicht umsonst spricht man in Griechenland vom Parastaat, wenn es um den Polizeiapparat geht. Im Zuge andauernder multipler Krisen des Kapitalismus werden sich diese Zustände nicht bessern und können als Modell für ein kommendes und zunehmend autoritär regiertes Europa dienen. Es wird also höchste Zeit, daran was zu ändern, Solidarität zu zeigen und vor allen Dingen, und das finde ich war ein guter Schritt in Domokos, eine Form von über den eigenen ideologischen Tellerrand hinaus schauende Solidarität zu entwickeln, da es um so fundamentale Sachen geht. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Das war das Anarchistische Radio. Wenn ihr Sendungen nachhören wollt, so findet ihr diese auf a-radio.net. Für weitere Informationen zu den Anti-Knast-Tagen 2014 schaut auf antiknasttage2014.noblogs.org. Und um bezüglich Gefangenen, Knast und anarchistischen Kämpfen auf dem Laufenden zu bleiben, schaut auf abc-wien.net nach. Nächsten Sonntag wieder einschalten. Anarchistisches Radio, jeden Sonntag um 20 Uhr. Ciao, bis zum nächsten Mal. Kick ass.